Ich habe eine Hütte in Idaho, direkt am westlichen Rand der Rocky Mountains. Es ist ein kleiner Ort, versteckt im Wald in der Nähe der Berge, den ich ein paar Mal im Jahr für kurze Ausflüge besuche. Dies geschah im Jahr 2019. Ich war gerade 8 Stunden nach Norden gefahren, um zu meiner Hütte zu gelangen, und kam gegen 20 Uhr an. Das letzte Stück führte über einen Schotterweg, der manchmal mit Gestrüpp überwuchert ist, aber glücklicherweise kam ich problemlos an. Ich schaltete den Generator neben der Hütte ein, holte dann mein Gepäck aus dem Pickup und trug es zur Haustür. Ich öffnete sie und trat ein. Drinnen war es etwas kälter, als ich erwartet hatte, und als ich das Licht anschaltete, sah ich warum. Eines der Fenster im hinteren Teil des Wohnzimmers war zerbrochen. Das gesamte Glas war zersplittert und auf dem Boden verstreut. Natürlich war ich sehr beunruhigt, also machte ich einen schnellen Rundgang durch das Haus. Alles war an seinem Platz, es fehlte nichts, und es gab keine sichtbaren Anzeichen dafür, dass jemand im Haus gewesen war. Also nahm ich an, dass es ein Tier gewesen sein musste, vielleicht sogar ein neugieriger Bär. Da alles andere in Ordnung war, machte ich mir nicht allzu viele Sorgen und setzte das Ausladen meines Gepäcks fort. Es war zu spät, um in die Stadt zu fahren und einen Ersatz für das Fenster zu besorgen, also nagelte ich einfach eine Decke über das offene Fenster. Ich ging noch einmal hinaus, um Feuerholz zu holen, legte es in den Kamin und heizte die Hütte gut auf. Ich lehnte mich auf dem Sofa zurück und schlug ein Buch auf, bereit für die Nacht. Durch das zerbrochene Fenster konnte ich die Geräusche der Natur von draußen hören und es war sehr friedlich. Es dauerte nicht lange, bis ich müde wurde. Es war wahrscheinlich gegen 23 Uhr, als ich aufstand, um das Feuerholz nachzulegen und die Hütte über Nacht warm zu halten. Dann schaltete ich alles aus und ging ins Schlafzimmer. Ich stellte den Wecker auf 7 Uhr morgens und schlief ein. Mitten in der Nacht wachte mein Körper plötzlich auf und ich setzte mich sofort hin. Ich schaute auf meinen Nachttisch. Es war 1:24 Uhr. Mein Herz schlug heftig und ich hatte das Gefühl, dass ich von etwas Plötzlichem geweckt worden war. In diesem Moment wusste ich nicht, ob es nur ein Albtraum oder etwas anderes gewesen war. Ich war wirklich sehr verwirrt. Die Hütte war sehr still. Das Einzige, was ich hörte, war das leise Knacken des Feuers im Kamin im Wohnzimmer. Ich stand vom Bett auf und ging zur Tür, öffnete sie vorsichtig und schaute hinaus. Der rötliche Schein des Kamins beleuchtete den kurzen Flur gerade so, dass ich hindurchgehen konnte. Das Erste, was ich sah, war, dass die Decke vom zerbrochenen Fenster gefallen war. Dann sah ich schlammige Stiefelspuren auf der Decke. Ich folgte den Spuren mit meinem Blick, die direkt vom Fenster in den Flur führten, in dem ich stand. Mein Herz schlug immer noch schnell, als ich mich umdrehte und sah, dass die Spuren bis zur Tür des Schlafzimmers führten, aus dem ich gerade gekommen war. Ich ging zurück ins Schlafzimmer und spürte, wie absoluter Horror mich überkam, als ich sah, dass die Stiefelspuren ins Zimmer führten und bis zu meinem Bett reichten. Mein Verstand raste, und ich wusste nicht, ob diese Person hereingekommen und ohne Grund wieder gegangen war oder was zum Teufel los war. Aber bei genauerem Hinsehen gab es keine Stiefelspuren, die vom Bett wegführen. Mein Körper fühlte sich für einen Moment taub an, und fast wie von selbst kniete ich mich hin und schaute unter das Bett. Bevor ich mich ganz bücken konnte, sah ich den Umriss einer Hand. Sofort sprang ich auf. Ich war so verängstigt, dass ich beim Versuch hinauszulaufen mit meiner Schulter gegen die Tür stieß. Hastig griff ich nach meinen Autoschlüsseln und rannte zur Tür hinaus. In der Eile hatte ich mein Telefon nicht mitgenommen, also musste ich zur Polizeistation in die Stadt fahren. Wir kehrten erst 1 Stunde nach dem Vorfall zur Hütte zurück, und wer auch immer eingedrungen war, war bereits verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Ich glaube, ich bin aufgewacht, weil diese Person unter meinem Bett hervorkroch und wahrscheinlich gegen etwas stieß. Aber warum sie dort war oder überhaupt eingedrungen ist, habe ich keine Ahnung. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und nach 2 Jahren, in denen ich zu viel Angst hatte, zur Hütte zurückzukehren, dachte ich daran, sie zu verkaufen. Allerdings könnte ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn dem Käufer etwas zustoßen würde. Also nahm ich die Anzeige zurück. Die Hütte steht seit den letzten 5 Jahren leer, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie in dieser Zeit einige unerwünschte Besucher hatte. Ich bin in einem bewaldeten Gebiet in Illinois aufgewachsen, in einer Sackgasse, mehr als 16 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Es gab 7 Häuser in der Gegend, verteilt auf bewaldete Grundstücke von mindestens 1 Hektar oder mehr. Es gab keine großen wilden Tiere in der Region, wie Bären oder ähnliche Kreaturen, und die Leute streunten normalerweise nicht herum oder tauchten verloren auf. Tatsächlich ist es in den 20 Jahren, die ich dort lebte, nie vorgekommen, dass sich jemand oder ein großes Tier in der Gegend verirrt hätte. Als ich ein Teenager war, hatte ich einen guten Freund, Terry, ein paar Jahre älter als ich, der im Nachbarhaus wohnte. Terry durfte viel später mit seinen Freunden ausgehen als ich, und manchmal, wenn er spät nach Hause kam, kam er in mein Art, mein Garten und warf Steine aus dem Kiesbereich vor meinem Fenster, um zu plaudern. Mein Bett stand direkt am Fenster, also öffnete ich es und wir flüsterten Geschichten und unterhielten uns eine Weile. Mein Fenster im 2. Stock ging auf unseren Hinterhof hinaus und sein Haus stand daneben. Von meinem Fenster aus konnte ich sein Haus über die Büsche und den Weg zu seinem Eingang sehen. Oft wusste ich, ob er zu Hause war, weil das Licht über der Seitentür an war. Wenn er schon zu Hause war, war das Licht aus. Eines Tages im Sommer, als mein Fenster offen stand, hörte ich ein Auto in seiner Einfahrt, das ihn absetzte. Ich war wahrscheinlich 14 Jahre alt und es war ungefähr Mitternacht. Ich hörte Terry aus dem Auto steigen und mit seinen Freunden reden. Bald darauf fuhren seine Freunde weg. Ich rief leise, so laut ich konnte, ohne meine Eltern zu wecken, und bat Terry, vorbeizukommen, um zu plaudern. Er antwortete nicht, wahrscheinlich weil er mich nicht hörte. Dann kam mir eine nicht so brillante Idee, mich herauszuschleichen und ihn zu erschrecken. Ich hatte viele Jahre im Wald verbracht und gelernt, mich zu tarnen und leise zu sein. Als Kinder versteckten wir uns oft und erschreckten uns gegenseitig, also schlich ich mich aus dem 2. Stock und ging durch die Hintertür der Garage, die zu unserem Hinterhof führte, unter meinem Fenster, das neben Terrys Haus lag. Ich ging über den Kiesbereich und dann einen gut genutzten Weg durch den Wald, etwa 7 Meter lang. Meine Eltern hatten einen Kiesbereich um den hinteren Teil des Hauses angelegt, wahrscheinlich weil dort wegen des Schattens der Eichen nicht viel wuchs. Es gab Eichenstämme mit einem Durchmesser von etwa 35 Zentimetern, die als unregelmäßiger Weg im Kies lagen. Und wenn man von den Stämmen abkam, verriet das Knirschen der Steine einen. Ich bewegte mich geschickt und leise über die Stämme und schaute zu Terrys Haus hinüber. Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, aber ich sah ihn nicht. In diesem Moment hörte ich die Tür seines Hauses zufallen und das Licht ausgehen, was darauf hindeutete, dass er reingegangen war, wahrscheinlich um zu schlafen. Ich wartete eine Weile, da ich dachte, etwas im Wald zwischen unseren Häusern gesehen zu haben, aber nicht auf dem Weg, den wir immer benutzten. Wenn man den Weg nicht benutzte, gab es wilde Rosensträucher und Himbeerpflanzen mit Dornen, die schmerzhaft waren, wenn man nicht aufpasste. Deshalb fand ich es seltsam, dass er im Wald war, aber vielleicht wollte er mich erschrecken, so wie ich es mit ihm vorhatte. Aber ich sah etwas Menschliches und Dunkles, das sich langsam durch den Wald bewegte, ab und zu anhielt, so wie ich. Es kam näher und ich sah es definitiv, aber es war seltsam, dass es nicht direkt auf mein Fenster zulief, um zu reden. Deshalb duckte ich mich und wartete schweigend, fragend, ob ich ihn erschrecken könnte. Ich dachte immer noch, es sei Terry und dass er mich hatte herausschleichen sehen und versuchte, mich zu erschrecken. Ich beobachtete die dunkle Silhouette einer menschlichen Figur, die sich bewegte, aber dann verlor ich sie zwischen dem Laub aus den Augen. Sie schien langsam zu lauern, zu lauschen und sich alle paar Schritte zu verstecken. Also flüsterte ich ein letztes Mal ungeduldig und rief Terry, aber er antwortete nicht. Ich wurde müde vom Verstecken und Ducken, also schlich ich mich zurück zur Garagentür und ging hinein, schloss leise ab. Ich ging wieder hinauf in mein Zimmer, direkt über dem Bereich, in dem ich geduckt hatte. Mein Fenster war offen und ich hörte definitiv jemanden oder etwas durch den Garten gehen. Ich flüsterte noch einmal aus dem Fenster und rief Terry, aber ich bekam keine Antwort. Dann hörte ich jemanden oder etwas in das Fensterloch direkt unter meinem Fenster fallen und ziemlich laut knurren. Es war nicht genug, um meine Eltern zu wecken, aber ich hörte es definitiv deutlich und ein Schauer der Angst überkam mich. wenn sie nicht mit einem Fensterloch vertraut sind. Es ist ein halbkreisförmiges Loch, das mit dem Haus verbunden ist. Etwa 90 cm bis 1,20 Meter tief ausgehoben und mit Metall verstärkt. Es ermöglicht, dass das Kellerfenster unter der Erde liegt und etwas natürliches Licht hereinlässt. Es war unmöglich, dass Terry in unser Fensterloch gefallen wäre. Wir hatten jahrelang Verstecken und viele Spiele im Freien gespielt, seit wir klein waren, überall in der Nachbarschaft. Wir kannten die Fensterlöcher und die Waldwege wie unsere Westentasche. Das Knurren klang menschlich, nicht wie ein Tier. Und was auch immer gefallen war, kam lautlos aus dem Loch, ohne viel Lärm zu machen. Da wurde mir klar, dass dies kein lustiges Spiel war und dass jemand oder etwas da draußen war und es war nicht Terry. Ich versuchte so gut ich konnte aus dem Fenster zu schauen, aber es gab ein Gitter, um Insekten fernzuhalten, also konnte ich meinen Kopf nicht herausstrecken, um direkt unter mich zu sehen. Dann hörte ich das Knirschen von Steinen, als das, was auch immer da draußen war, wieder über den lauten Kies trat. Terry wusste, wo die Stämme lagen und würde nicht auf den Kies treten. Ich wusste, dass meine Eltern ziemlich streng waren und er war so gut wie ich darin, leise zu sein. Was auch immer da war, blieb stehen und ich hielt den Atem an. Ich blieb dort, mit dem Gesicht gegen das Gitter gepresst, 2 Stockwerke oben, wahrscheinlich eine halbe Stunde lang. Es fühlte sich wie eine Stunde an, aber ich bin sicher, dass ich damals nicht die Geduld hatte, so lange zu warten. Ich hörte nie, dass es weggegangen wäre, aber ich wurde müde und schlief schließlich in meinem Bett neben dem Fenster ein. Einige Dinge bin ich mir sicher. Es war nicht Terry. Ich fragte ihn später und er sagte, er sei an diesem Abend ins Bett gegangen, als er nach Hause kam. Er hatte keinen Grund zu lügen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einer unserer Nachbarn war und mir fällt kein Grund ein, warum jemand dort gewesen sein sollte. Wir hatten einige Nachbarn und nur 2 der 7 Häuser hatten Kinder. Außerdem waren diese 7 Häuser jeweils durch mindestens 1 Hektar voneinander getrennt. Es gab keine großen Tiere in der Gegend, nur ein paar Hirsche, aber sie wurden gejagt und kamen nicht in die Nähe der Häuser. Außerdem verscheuchte unser Hund sie immer. Meine Freunde und ich lebten damals sehr nah an einem Nationalwald. Er war nur 10 Minuten mit dem Fahrrad von meinem Haus entfernt. Und da wir in einer kleinen, langweiligen Stadt ohne viel zu tun lebten, gingen wir oft in unserer Freizeit in den Wald, um ihn zu erkunden. Wir kannten die Wege nicht wirklich und wir hatten auch keine Handys mit Google Maps, also war es definitiv kein sicheres Hobby. Aber nach Jahren, in denen wir dort draußen waren, hatten wir uns ziemlich an die Gegend gewöhnt. Damals war ich erst 15 Jahre alt und es war der erste Tag der Sommerferien. Einer meiner besten Freunde, Jason, und ich feierten den Beginn des Sommers mit einer Übernachtung bei mir zu Hause. Wahrscheinlich würden wir die ganze Nacht Xbox spielen, aber kurz nach Mitternacht fiel der Strom aus. Mein Vater wachte auf und versuchte, das Problem zu beheben, aber es schien, als ob die ganze Nachbarschaft betroffen war, also konnten wir nichts tun, obwohl keiner von uns müde war, da wir buchstäblich eine halbe Stunde zuvor Energydrinks getrunken hatten, in der Absicht, die ganze Nacht wach zu bleiben. Nach ein paar Minuten der Langeweile fragte Jason, ob wir jemals nachts im Wald gewesen waren. Es war eine seltsame und zufällige Frage, aber es schien fast noch seltsamer, dass wir noch nie nachts dort gewesen waren, obwohl wir hier lebten und diese Wälder seit über einem Jahrzehnt erkundet hatten. Irgendwie waren wir nicht ein einziges Mal dort gewesen, wenn es dunkel war. Ich schnappte meinen leeren Rucksack und wir packten ein paar Taschenlampen ein. Dann fuhren wir mit unseren Fahrrädern zu der Stelle, an der wir normalerweise in den Wald gingen. Es war eine Lichtung am Straßenrand, wo wir immer unsere Fahrräder abstellten. Während wir dort waren, bemerkten wir ein Auto, das weiter die Straße hinaufgeparkt war. Es war ein alter SUV, der so aussah, als ob er eine Panne gehabt haben könnte. Aber alle Lichter waren aus, also dachten wir, er wäre verlassen worden oder so etwas. Wir stellten unsere Fahrräder ab und gingen in die Bäume. Als wir hineingingen, mussten wir sofort unsere Taschenlampen herausholen, weil es unglaublich dunkel war. Außerhalb des Waldes war das Mondlicht hell genug, um die Gegend zu beleuchten, aber innerhalb des Waldes war es absolut dunkel. Ich weiß nicht einmal, warum wir so fasziniert davon waren, nachts dorthin zu gehen. Ich denke, es war einfach, weil wir es noch nie gemacht hatten und ein bisschen Adrenalin spüren wollten. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis dieses Gefühl aufkam, denn als wir uns umdrehten, konnten wir nicht mehr sehen, wo die Straße auf den Wald traf. Es war cool, die nächtliche Atmosphäre des Waldes zu hören, und natürlich war es auch ein bisschen gruselig. Unser Vergnügen schien jedoch zu schwinden, je weiter wir hineingingen. Und ich weiß nicht, wie es Jason ging, aber ich hatte ein wirklich beunruhigendes Gefühl. Es war, als ob der Adrenalinkick verschwunden war und ich jetzt das Gefühl hatte, dass irgendetwas wirklich nicht stimmte. Einige Minuten lang gingen wir schweigend, lauschten den jetzt unheimlichen und gruseligen Geräuschen des Waldes um uns herum, während wir unsere Taschenlampen bewegten. Dann hörten wir, wie sich ein Ast zu unserer Linken brach. Das Geräusch hallte durch den Wald und wir beide richteten unsere Taschenlampen darauf. Im Lichtkegel unserer Lampen stand ein Mann etwa 12 Meter entfernt. Jason und ich erstarrten sofort, da wir wussten, wie seltsam es war, dass ein älterer Mann hier war, und wir wussten nicht, was er tat. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Mütze über seinem langen Haar. Ich erinnere mich lebhaft an seine Augen, da sie beunruhigend weit geöffnet waren. Irgendwie vergingen 10 volle Sekunden, in denen wir ihn ansahen und er uns ansah, bevor wir bemerkten, dass er eine Schaufel in der Hand hielt. Jason beugte sich zu mir und flüsterte mit nervöser Stimme: "Ich denke, wir sollten jetzt gehen." Das war genug, um mich aus meiner Starre zu holen, und wir beide beeilten uns, zurückzugehen, den Weg, den wir gekommen waren. Wir bedeckten unsere Taschenlampen mit unseren T-Shirts, um sie schwächer und weniger sichtbar zu machen, falls er versuchte, uns zu finden. Schließlich kamen wir zurück zu unseren Fahrrädern, und als wir dort ankamen, bemerkten wir, dass das Auto, das weiter die Straße hinauf geparkt war, nicht mehr da war. Wir stiegen auf unsere Fahrräder und fuhren direkt zurück zu meinem Haus. Ich wünschte wirklich, wir hätten jemandem erzählt, was passiert war, obwohl ich sicher bin, dass selbst wenn wir es getan hätten, nichts passiert wäre. Wir hatten nicht genug gesehen, um genau zu wissen, wie er aussah oder sogar welches Auto er fuhr. Nach dieser Nacht hörte ich auf, in diesen Wald zu gehen, denn ich glaube, wenn wir länger geblieben wären oder diesem Mann näher gewesen wären, als wir ihn trafen, wären wir vielleicht nicht nach Hause gekommen. Im Jahr 2021 unternahm ich einen Roadtrip nach Maine. Ich war noch nie dort gewesen, hatte aber einige Wanderwege, die ich erkunden wollte. Tatsächlich hatte ich nicht einmal ein Hotel gebucht. Im Grunde fuhr ich direkt dorthin und parkte am Anfang des Wanderwegs mit dem Plan, die ganze Zeit zu campen. Allerdings war dies ein ziemlich fehlerhafter Plan, da ich viel später ankam, als ich erwartet hatte. Es war gegen 17 Uhr und der Weg zum Campingplatz sollte 4 Stunden dauern. Ich hatte eine Stirnlampe und alles dabei, also machte ich mir nicht allzu viele Sorgen. Aber es wäre definitiv schön gewesen, mich nicht beeilen zu müssen. Es ist auch erwähnenswert, dass keine anderen Autos am Anfang des Weges standen, also war er angeblich leer. Ich begann so schnell wie möglich zu gehen, ohne mich zu verletzen. 2 Stunden später begann die Sonne unterzugehen und gegen 20 Uhr war sie fast verschwunden. Ich machte eine 5-minütige Pause, um mich zu erholen, bevor ich den letzten Abschnitt in Angriff nahm. Ich setzte mich auf einen umgestürzten Baum direkt neben dem Weg und trank etwas Wasser. Dann holte ich meine Stirnlampe heraus und als ich das tat, hörte ich hinter mir Blätter rascheln. Schnell schaltete ich meine Stirnlampe ein und leuchtete nach hinten. Aber da war nichts, zumindest nichts im Bereich meines Lichts. Während ich ein paar Sekunden lang hinschaute, hörte das Geräusch auf und alles wurde still. Was ich gehört hatte, klang wie Schritte. Aber ich hörte nicht genug, um zu wissen, was es war. Wahrscheinlich nur ein Hirsch oder so etwas, dachte ich. Ich stand auf, stellte die Stirnlampe nach meinen Vorlieben ein und ging weiter den Weg entlang. In den nächsten 30 Minuten wurde es immer dunkler. Ich konnte keine Orientierungspunkte oder Aussichten mehr in der Ferne sehen. Das Einzige, was sichtbar war, war das, was im Lichtkegel meiner Stirnlampe lag. Also konzentrierte ich mich darauf, sicherzustellen, dass ich auf dem Weg blieb und nicht das Gleichgewicht verlor. Allerdings musste ich mehrmals während der Wanderung anhalten, weil ich dachte, wieder Schritte zu hören. Jedes Mal schaute ich mich um und wartete, aber ich hörte nichts. Ich dachte, entweder ich wurde verrückt oder vielleicht verfolgte mich ein Tier. Es war definitiv kein gutes Gefühl angesichts meiner Situation. Als ich die 4-stündige Marke erreichte, begann ich unruhig zu werden. Ich dachte, ich hätte den Campingplatz schon erreichen sollen. Und ich wusste nicht, wie viel Batterie meine Stirnlampe noch hatte, aber sie musste zu diesem Zeitpunkt fast leer sein. Dann, während ich weiterhin ängstlich durch den Wald ging, hörte ich es wieder. Dieses Mal war es viel näher und klang genau wie ein menschlicher Schritt. Ich war mir fast zu 100 sicher, dass es das war. Genug, um mich aufschrecken und abrupt herumdrehen zu lassen. Da war niemand. Es gab so viele Bäume und Büsche, und mit meiner kleinen Stirnlampe oben fühlte ich, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Hallo? Ist da jemand? Das Zirpen der Insekten schien nur lauter zu werden und deckte jedes subtile Geräusch von möglicher Bewegung zu. Ich begann, mich zurückzuziehen, immer noch dorthin schauend, wo ich das Geräusch gehört hatte. Nachdem ich etwa 10 Schritte zurückgegangen war, hörte ich einen leisen Schritt etwas rechts. Ich bewegte das Licht dorthin, und sobald ich das tat, schüttelte sich einer der Büsche plötzlich und ließ alle Blätter rascheln. Für einen Moment sah ich das Bein von jemandem, der tiefer in den Wald rannte. Ich war völlig wie gelähmt. Nach ein paar langen Sekunden reagierte ich und begann, mich schnell aus diesem Bereich zu entfernen. Ich fand eine Stelle etwa 1 Meile weiter auf dem Weg, an der ich mich verstecken und diskret für die Nacht campen konnte. Ich schlief nicht viel, aber ich hörte oder sah diese Person nie wieder. Es war ziemlich klar, dass ich verfolgt wurde, und ich wollte nicht tiefer in den Wald vordringen, also kehrte ich am Morgen zu meinem Auto zurück. Soweit ich weiß, verloren sie meine Spur. Was auch immer ihre Absichten waren, sie konnten nicht gut sein. Ich wette, wenn ich den Campingplatz erreicht hätte, hätten sie entweder auf mich gewartet oder wären später in der Nacht gekommen, um das zu tun, was auch immer sie geplant hatten. Es war das erste Mal, dass Seattle 2005 den Super Bowl erreichte. Der einzige Grund, warum ich mich daran erinnere, ist, dass ich mich an die lauten Schreie erinnere, die meine Freundin und mich umgaben, während wir im Wald waren, ohne zu wissen, ob wir jemals lebend aus diesem dunklen Ort entkommen könnten. In diesem Moment klangen die Schreie eher wie Geheul. Lass mich erklären. Ich war ein 14-jähriges Mädchen, das es liebte, mit seiner besten Freundin Skateboard zu fahren. Wir waren kleine, punkige Mädchen, die es liebten zu erkunden und zu skaten. Meine Freundin war bei mir zu Hause, aber alle waren in das Fußballspiel vertieft. Die ganze Nachbarschaft war voller Geräusche von Leuten, die die Seahawks anfeuerten. Es war und ist immer noch eine sichere und normalerweise ruhige Nachbarschaft der Mittel- bis oberen Mittelschicht. Es war gegen 19 Uhr oder 20 Uhr, aber zu diesem Zeitpunkt war es schon sehr dunkel. Nicht völlig dunkel, sondern dieses tiefe, strenge Blau, das bis Mitternacht anhält. Meine Freundin hatte Zigaretten dabei und wir beschlossen, uns davon zu schleichen und in den Wald am Ende der Straße zu skaten, um zu rauchen und im Wald abzuhängen. Der Wald war eine lange Fläche von Bäumen, die sich mitten in unserer Nachbarschaft befand. Auf jeder Seite stiegen steile Hänge hinauf und reichten bis zu den Zäunen der Häuser der Leute. Alle nannten es einen Grüngürtel, weil der einzige Eingang an einem Ende und der einzige Ausgang am anderen lag. Es fühlte sich an, als wäre man in einem Tal, umgeben von Bäumen und Häusern weit oben. Alle Kinder in der Nachbarschaft erkundeten ihn, und es war nicht ungewöhnlich, versteckte Pfade zu finden, die zu improvisierten Forts führten. Jedenfalls erreichten wir den Wald und gingen hinein, bis wir eine Lichtung fanden, die weit genug vom Eingang entfernt war, damit die Erwachsenen uns nicht beim Rauchen sehen konnten. In diesem Moment merkten wir nicht, dass fast alle Erwachsenen in ihren Häusern waren und den Super Bowl schauten. Wir fühlten uns sicher dort in der Dunkelheit, rauchten und lachten, weil wir die Anfeuerungsrufe hören konnten, die von den nahen Häusern widerhallten. Wir hatten genug Zigaretten für jede, aber wir mochten es, eine zu teilen und sie hin und her zu reichen. Es ließ uns verbunden und cool fühlen. Wir teilten unsere zweite Zigarette, die zwischen meinen Fingern hing, als meine Freundin plötzlich aufhörte zu lachen. Ihre Augen wurden weit aufgerissen und sie zeigte langsam hinter mich. Das wird nicht funktionieren, Jess, dachte ich. Ich dachte, sie versuchte mich abzulenken, um mir die Zigarette aus der Hand zu nehmen. Ich konnte ihr Flüstern kaum über die Schreie hören, die im Wald widerhallten. Ich mache keine Witze. Ich drehte mich um und schaute hinter mich, blinzelte in die Dunkelheit. Ich sah nichts, bis ich auf die Spitze des Hangs schaute. Die Spitze des Hangs, die etwa 15 Meter hoch war, war nicht sehr weit von uns entfernt. Dort stand ein Mann und beobachtete uns. Der Wald war fast immer leer, abgesehen von dem gelegentlichen Kind oder Teenager. Erwachsene nutzten ihn nur, um Gartenabfälle und Kompostzeug wegzuwerfen. Er war komplett in Schwarz gekleidet und trug eine Skimütze. Seine Hände steckten tief in den Taschen. Ich erinnere mich, dass ich dachte, er sei sehr groß, obwohl ich seine Gesichtszüge nicht gut erkennen konnte. Ich winkte ihm zu und fragte mich, wie lange er schon dort stand. Es schockierte mich, dass er vielleicht die ganze Zeit dort gestanden hatte. Ich hoffte, er sei ein Nachbar, der uns für das Rauchen schimpfen oder damit drohen würde, es meinen Eltern zu erzählen. Aber er antwortete nicht. Er machte kein Geräusch. »Hallo«, sagte ich mit stockender Stimme. Der Mann antwortete nicht. Seine Hände blieben in den Taschen. Das schwache Licht einer fernen Hinterhofveranda beleuchtete ihn leicht. Ich flüsterte meiner Freundin zu, »Jess, was machen wir?« Der Mann zog seine Hände aus den Taschen. Er trug Handschuhe, keine Gartenhandschuhe. Er machte einen Schritt den Hang hinunter, in unsere Richtung. Ich konnte das Geräusch von knirschenden Blättern unter seinen Füßen hören. Er blieb wieder stehen, beobachtete, wartete. Mehr Schreie brachen in der Ferne aus. Die Schreie, die zuvor beruhigend klangen, klangen jetzt beängstigend. »Ich weiß nicht«, flüsterte ich. »Wenn wir schreien, würde uns niemand hören. Alle schreien gerade.« Tränen begannen aus ihren Augen zu fließen. Ich hatte sie noch nie weinen sehen. Und zu diesem Zeitpunkt kannte ich sie seit 9 Jahren. Ich beschloss, dass ich schnell denken musste. Dann hörten wir mehr Knirschen. Der Mann machte einen weiteren Schritt. Ich schrie, »Was willst du von uns?« Er begann, seine Skimütze herunterzuziehen. Da wurde uns beiden klar, dass es keine Skimütze war, sondern eine Skimaske. Ich schrie ihr zu rennen und ihr Skateboard zu schnappen. In diesem Moment dachte ich, wir könnten ihn mit unseren Skateboards schlagen, wenn er etwas versuchte. Wahrscheinlich eine dumme Idee, da jede von uns etwa 45 Kilogramm oder weniger wog. Wir standen auf und begannen, aus dem Wald zu rennen, wie in einem Horrorfilm. Der Mann ging einfach in einem schnellen Tempo hinter uns her. Ich schätze, wir rannten nicht sehr schnell, weil jede von uns ein Skateboard trug. Sobald wir aus dem Wald heraus waren, ging es bergauf zurück zu meinem Haus. Der Mann war etwa ein Haus entfernt hinter uns. Seine Maske war wieder hochgezogen. Ich wollte bei einem Nachbarn klingeln, schreien, irgendetwas. Aber wir waren so verängstigt. Verängstigt, dass uns niemand hören würde. Verängstigt, dass wenn wir zu einem Nachbarhaus rannten, niemand zu Hause wäre. Wir rannten so schnell wir konnten den Hügel hinauf. Wir waren etwa 3 Häuser von meinem Zuhause entfernt, als der Mann hinter uns einfach stehen blieb. Wir rannten weiter. Wir erreichten mein Haus keuchend und voller Dreck vom Rennen durch den Wald. »Was zum Teufel ist gerade passiert?« »Da seid ihr ja, Mädels. Ich dachte, ihr wärt zu Hause«, sagte mein Vater. Ich erwartete, dass er wütend wäre, weil wir ohne Erlaubnis gegangen waren, aber stattdessen seufzte er nur und sagte, »Nun, die Seahawks haben gerade den Super Bowl verloren.« Vor Jahren, als ich noch ein Teenager war, gingen mein Freund Justin und ich oft nachts Longboard fahren. Meine Freunde und ich waren ziemliche Nachtschwärmer und wir liebten die Freiheit, fast nie eine andere Person auf den Straßen oder Wegen zu sehen, die wir häufig nutzten. Selbst wenn wir Hauptstraßen benutzten, war es zu dieser Zeit in einer so ländlichen Gegend sehr selten, ein Auto zu sehen, und man konnte sie von weitem sehen und hören, da ihre Scheinwerfer und das Geräusch des Fahrzeugs die friedliche Stille der Nacht unterbrachen. Damals waren wir sehr begeistert davon und fuhren oft kilometerweit auf unseren Brettern, manchmal bis zum Sonnenaufgang. Eines Nachts beschlossen wir, eine Fahrt zu machen, die uns mehrere Kilometer von unseren üblichen Straßen wegführte, um eine unserer Lieblingsrouten zu nehmen, die abgelegen und versteckt lag. Sie begann mit einem schmalen, asphaltierten Weg, der der einzige Streifen Land war, der zwei Seiten eines langen Sees trennte. Er wurde oft durch Regen überflutet, und wir wollten die Gelegenheit nutzen, ihn zu benutzen, bevor es wieder regnete und er unter Wasser stand. Er war ungefähr 3 Kilometer lang, und es war extrem entspannend, ihn entlang zu fahren, dank der Landschaft. Nachdem wir das Ende des Sees erreicht hatten, beschlossen wir weiterzufahren und auf einen nahegelegenen Weg abzubiegen, der direkt in ein dicht bewaldetes Naturschutzgebiet führte. Als wir den ersten Hügel erreichten, schauten wir hinunter in die Dunkelheit und beide bemerkten, was wie ein kleiner, schwacher Lichtball aussah, der sich bewegte. Er bewegte sich so seltsam, dass es extrem schwer war zu erkennen, was es war. Anstatt unsere Taschenlampe darauf zu richten, beobachteten wir es neugierig für ein paar Momente und flüsterten miteinander darüber, was es sein könnte. Plötzlich verwandelte sich dieses kleine Licht in mehrere blendende Lichter und extrem laute Motorengeräusche, die unsere Sinne überwältigten, die sich an die Dunkelheit und Stille gewöhnt hatten. Aus purer Angst handelnd, drehten wir uns sofort um und rannten so schnell wir konnten, während die Schreie und das Motorengeräusch uns verfolgten. Durch pure Glück schafften wir es, vom Weg abzukommen und uns in ein dunkles, stark bewachsenes Loch an der Seite eines Hügels zu verstecken, das auf die Stelle zeigte, an der wir gerade gestanden hatten. Wir beschlossen, uns in diesem natürlichen Versteck zu verstecken, in der Hoffnung, dass die Pflanzen und die Dunkelheit ausreichen würden, um uns vor dem zu schützen, was da draußen vor sich ging. Wir beobachteten, wie unsere Verfolger genau dorthin kamen, wo wir gestanden hatten. Es waren 4 Männer, 2 auf Quads und 2 auf großen Motorrädern. Sie schrien sich gegenseitig etwas zu, aber wir konnten aufgrund der Distanz, die wir zurückgelegt hatten, nicht verstehen, was sie sagten. Wir fühlten uns sicher genug, um sehr leise zu flüstern und zu spekulieren, wer diese Leute sein könnten. Mein erster Gedanke war, dass sie vielleicht Ranger irgendeiner Art sein könnten, obwohl wir dort in all den vielen Male, die wir diesen Ort passiert hatten, noch nie einen gesehen hatten. Ehrlich gesagt bezweifelten wir, dass dieser Landkreis das Budget oder sogar den Wunsch hatte, jemanden zu haben, der nachts den tiefen Wald patrouillierte. Außerdem waren diese Männer in völlig ungeeigneten Fahrzeugen für die asphaltierten Fahrradwege unterwegs. Sie waren sehr wütend über etwas. Sie schrien Dinge wie: "Wir wissen, dass ihr da draußen seid, wir können euch sehen. Kommt raus." Wir blieben still und beschlossen, uns ihnen zu stellen, anstatt zu rennen. Schließlich hörten wir deutlich einen der Männer schreien: "Findet sie jetzt!" und das Geräusch einer zerbrechenden Flasche, was alle Hoffnungen zunichte machte, dass sie nur Ranger waren. Wir sahen, wie sie sich trennten. Jeder nahm einen anderen Weg auf seinen Fahrzeugen, einschließlich des Weges, auf dem wir gekommen waren. Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir uns überhaupt bewegten. Wir waren vor Schreck in diesem Versteck wie gelähmt, sahen die Lichter der Fahrzeuge durch den Wald ziehen und vorbeifahren. Einer von ihnen hatte bereits eine volle Runde gedreht und kam an dem Punkt vorbei, an dem er begonnen hatte. Ich dachte daran, um Hilfe zu rufen, hatte aber zu viel Angst, mein Telefon zu öffnen, aus Angst, dass selbst das kleinste bisschen Licht unseren Standort verraten würde. Nachdem wir gewartet hatten, bis die Lichter der Fahrzeuge ihren weitesten Punkt erreicht hatten, fassten wir schließlich den Mut, aufzustehen und zu versuchen, an einen Ort zu rennen, der weit genug von diesen Leuten entfernt war, um sicher einen Anruf zu tätigen. Wir rannten so schnell wir konnten durch den Wald. Da die Scheinwerfer der Fahrzeuge ihren Standort auf den Wegen verrieten, versteckten wir uns jedes Mal wieder, wenn wir das Gefühl hatten, dass sie zu nahe kamen. Unsere verfügbaren Verstecke wurden immer schlechter, je weniger dicht der Wald wurde, und die Angst, die ich fühlte, als ich darauf wartete, dass einer von ihnen an uns vorbeifuhr, während wir im Grunde nur von Blättern und Pflanzen bedeckt waren, ist bis heute unvergleichlich. Schließlich kamen wir aus dem Wald heraus und erreichten die Kreuzung 2 Hauptstraßen, weit entfernt von unserem Ausgangspunkt. Wir duckten uns in einen Graben, um Hilfe zu rufen. Als ich mein Telefon öffnete, bemerkte ich, dass ich verpasste Anrufe von einem unserer anderen Freunde, Connor, hatte. Wir sollten uns viel später nach unserer Longboard-Tour mit ihm treffen. Ich rief ihn an und fragte ihn hektisch, wo er sei. Das Glück war wieder auf unserer Seite. Er hatte unsere Pläne nicht aufgegeben, obwohl wir ihn ignoriert hatten, und war nur ein paar Kilometer entfernt und bereits auf dem Weg zu uns. Ich gab ihm die Namen der beiden Straßen, in deren Nähe wir waren, und erklärte, dass er uns sofort abholen müsse. Er willigte ein, schnell zu kommen, während Justin und ich versteckt warteten. Glücklicherweise kam Connor vor jedem dieser Männer an. Wir sprangen schnell auf die Rücksitze seines Autos, schrien ihm zu, dass er losfahren solle, und er raste davon. Erleichterung beginnt nicht zu beschreiben, was ich fühlte, als ich sicher nach Hause gebracht wurde, nach allem, was ich gerade erlebt hatte. Nachdem wir Connor alles erklärt hatten, was passiert war, setzten wir unsere Nacht fort und beschlossen, nicht die Polizei zu rufen. Wir nahmen an, dass sie bis zum Eintreffen eines Beamten längst weg sein würden und wir uns nur selbst gefährden würden, indem wir zugaben, dass wir gegen das Gesetz verstoßen hatten, indem wir diese Wege so spät in der Nacht benutzten. Ich habe immer noch keine Ahnung, was passiert ist oder wer diese Leute waren. Mir wurden alle möglichen Theorien von Freunden und Familie erzählt, die diese Geschichte gehört haben. Einige denken, dass wir einem großen Drogendeal zu nahe gekommen sind. Justin und ich gaben später zu, dass wir, als die Motorengeräusche begannen und wir nichts sehen konnten, sofort an einen Serienmörder aus einem Horrorfilm mit einer Kettensäge dachten. Also, ich schätze, es hätte viel schlimmer sein können. Frustrierenderweise haben wir nie wirklich gesehen, was diese Männer dachten, dass wir gesehen hatten und was sie so verzweifelt dazu brachte, uns zu fangen. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. 1989 ließen sich meine Eltern scheiden und bis 1990 war mein Vater nach St. Louis, Missouri gezogen und hatte meine jetzige Stiefmutter geheiratet. Mein Bruder und ich verbrachten jeden Sommer bei ihm und seiner neuen Frau und wir konnten durch die Wälder rennen, Hasen jagen und einfach die Sonne und die Abenteuer genießen, die aus der mangelnden Aufsicht entstanden, während die Eltern bei der Arbeit waren. Sie lebten in South County, in einem billigen, aber scheinbar anständigen Apartmentkomplex. Ihr Gebäude befand sich hinten, neben einem anderen Apartmentgebäude, das diagonal dazu stand. Im Süden gab es eine kleine Schlucht, die von Bäumen und einem anderen abgetrennten Komplex umgeben war. Direkt hinter der Hintertür des Gebäudes meines Vaters gab es ein kleines Waldgebiet, das sich entlang der hinteren Hälfte des Komplexes erstreckte. Mein Bruder und ich verbrachten in der ersten Woche Stunden damit, diese Wälder mit unserem neuen Freund Paul zu erkunden, der mit seiner Mutter im diagonal gegenüberliegenden Gebäude wohnte. Wir spielten Fangen, bauten Forts aus Holz, das wir fanden, und benutzten Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten meines Vaters, um uns in dem scheinbar endlosen Krieg der Streiche zwischen uns und den Kindern aus dem anderen Apartmentkomplex zu helfen. Eines Tages, während wir auf der Suche nach dem besten Platz zum Bauen waren, stieß ich auf etwas, das ich nur als hastig zusammengezimmerte Hütte beschreiben kann. Es waren Stücke von morschem Holz, die mit einer zerrissenen blauen Plane darüber zusammengenagelt waren, um eine Art Zelt zu bilden. Es gab Anzeichen dafür, dass direkt vor dem Zelt ein kleines Feuer gemacht worden war, was unsere Neugier noch mehr weckte. Wir waren dummmutige Kinder, also übernahm ich die Rolle des Wächters, während mein Bruder und Paul das Innere durchsuchten. Im Zelt fanden sie einen Stapel verschimmelter Kleidung, ein fleckiges Kissen, einen Hammer, eine Taschenlampe, einen rostigen Topf und Essensreste. Zuerst dachten wir, es sei die aufregendste Entdeckung des Sommers. Während ich dort stand, begann ich das vertraute Gefühl zu spüren, dass uns jemand beobachtete. Ich warnte die Jungs, dass wir vielleicht gehen sollten. Sie nannten mich einen Feigling. In diesem Moment fühlte ich mich krank im Magen und hatte das dringende Bedürfnis, mich aus dem Bereich zu entfernen. Schließlich überzeugte ich sie, das Zelt in Ruhe zu lassen, indem ich sie daran erinnerte, dass wir an unserer nächsten Streichidee für die Kinder aus dem anderen Komplex arbeiten mussten, und wir rannten davon, um unseren Unfug zu treiben. Die Hütte wurde für den Rest des Tages vergessen, da es viele andere Abenteuer gab, die unsere Aufmerksamkeit erforderten, wie Nintendo-Spielen, der Streichkrieg und das Plündern der Kühlschränke. Wir mussten immer zu Hause sein, bevor es dunkel wurde, also verabschiedeten wir uns von Paul und gingen zum Abendessen nach Hause. Der Abend verlief normal, mit meinem Vater und meiner Stiefmutter, die uns Kindern den Fernseher überließen, damit sie ins Bett gehen konnten. Sie warnten uns, nicht zu lange aufzubleiben. Mein Bruder und ich saßen allein im Wohnzimmer, das ein großes Fenster an der Nordwand hatte, neben dem Sofa, auf dem ich schlief. Das Fenster war offen und eine leichte Sommerbrise wehte herein. Plötzlich hörten wir Schritte draußen, aber es war ein üblicher Ort für Raucher, einschließlich unserer Eltern, also schenkten wir dem keine Beachtung. Wir schauten weiter fern und beschlossen dann, dass wir etwas zu knabbern wollten. Ich ging in die Küche, um Cheez-Its und ein Getränk für jeden zu holen. Als ich um die Ecke der Küche zurück ins Wohnzimmer bog, gefror mein Blut. Da stand eine große, dunkle Gestalt am Rand des Waldes und starrte direkt auf das Fenster, in dem ich stand. Zuerst blieb ich stehen, aber irgendein Überlebensinstinkt setzte ein und ich schaute nach rechts, um sicherzustellen, dass die Haustür abgeschlossen war. Ich ging so ruhig wie möglich zu meinem Bruder, der auf dem Boden saß. Ich setzte mich und flüsterte: »Calvin, erinnerst du dich an die Hütte, die wir heute gefunden haben? Ich glaube, der Mann, der sie gebaut hat, steht draußen und schaut uns durch das Fenster an. Sag kein Wort. Tu nicht so, als ob du wüsstest, dass er da ist. Verhalte dich normal. Ich werde die Fenster schließen und wir werden Papa morgen alles erklären.« Die Augen meines Bruders wurden groß wie Untertassen, aber dann nickte er. Unser Zuhause bei unserer Mutter war voller Gewalt gewesen und wir hatten gelernt, uns gegenseitig zu vertrauen, um zu überleben. Also vertraute er darauf, dass ich uns sicher halten würde. Ich kroch auf dem Bauch, um die Fenster in den anderen Zimmern zu schließen, und dann mit einem tiefen Atemzug und einem Adrenalinschub schob ich das Wohnzimmerfenster von der Seite geschlossen, um nicht gesehen zu werden. Mein Bruder und ich konnten uns danach nicht mehr auf den Fernseher konzentrieren, also kamen wir auf die großartige Idee, so zu tun, als ob wir ins Bett gingen. Als ältere Schwester und Beschützerin war es meine Aufgabe, die Lichter auszuschalten. Sobald mein Bruder sicher unter der Decke auf dem Sofa war, das an derselben Wand wie die Haustür stand, schaltete ich alle Lichter aus, damit wir nicht gesehen werden konnten. Als ich zu meinem Sofa ging, um mich hinzulegen, konnte ich den Mann immer noch dort stehen sehen. Ich betete still, dass er mich nicht mehr sehen konnte, und fühlte Erleichterung, als ich mich unter das Fenster duckte und mich mit der Decke zudeckte. Ich hatte Angst vor dem starren Blick und der Unbeweglichkeit. Mein Adrenalin war auf dem Höhepunkt und ich träumte von einer Million Möglichkeiten, uns zu schützen, falls er irgendwie hereinkam. Ich muss irgendwann eingeschlafen sein, denn ich wachte ein paar Stunden später auf, als mein Bruder fragte, ob es sicher sei, vom Sofa aufzustehen. Ich sagte ihm, er solle warten und schaute vorsichtig über den unteren Rand des Fensters. Ich sah nur Bäume und sagte meinem Bruder, dass die Luft rein sei. Wir rannten beide ins Schlafzimmer meines Vaters, um ihm zu erzählen, was passiert war. Er machte sich gerade für die Arbeit fertig und ignorierte die Geschichte praktisch, aber er sagte uns, wir sollten uns von diesem Wald fernhalten und ging dann zur Arbeit, gefolgt von unserer Stiefmutter ein paar Minuten später. Mein Bruder und ich versuchten uns gegenseitig zu überzeugen, dass Papa recht hatte, dass es nichts Ernstes war. Keiner von uns war überzeugt, aber wenn Papa sich keine Sorgen machte, sollten wir das auch nicht, oder? Trotzdem waren wir vorsichtig. Wir hatten keinen Schlüssel und ließen die Wohnung normalerweise offen, während wir herumliefen. An diesem Tag beschlossen wir, kein Risiko einzugehen und riefen Paul an, erzählten ihm von den Ereignissen und schmiedeten einen heimlichen Plan, ihn sicher in unsere Wohnung zu bringen. Sobald Paul da war, verbrachten wir den Tag damit, durch das Wohnzimmerfenster zu beobachten. Es gab keine Minute, in der wir nicht aufpassten, obwohl wir den Mann nicht wieder sahen. Pauls Mutter kam gegen 16 Uhr nach Hause und kam zu unserer Wohnung, um nach ihm zu suchen. Er weigerte sich zu gehen und erzählte ihr, was passiert war. Sie fragte uns, ob wir es unserem Vater erzählt hätten, und schien frustriert über seine Reaktion zu sein. Sie nahm Paul mit nach Hause und ließ ihn versprechen, die Tür sofort abzuschließen. Ungefähr 30 Minuten später sahen wir zwei Streifenwagen vor unserem Gebäude parken. Wir riefen Paul an und fanden heraus, dass seine Mutter beschlossen hatte, die Polizei wegen des Mannes im Wald zu rufen, aus Sorge um die Sicherheit ihres Sohnes. Wir fühlten uns viel mutiger mit den Polizisten dort, also gingen wir alle drei hinaus, um zu sehen, was passierte. Die Polizisten gingen in den Wald und einer, der bei den Autos blieb, begann uns Fragen zu stellen und einige unserer Antworten per Funk an die anderen Beamten zu übermitteln. Nach etwa 10 Minuten kamen 3 Beamte aus der Baumlinie. 2 von ihnen hielten die Arme eines ungepflegt aussehenden Mannes, der den Kopf gesenkt hielt. Mein Bruder griff nach meiner Hand und ich hielt sie fest, als der Mann aufblickte und uns einen wütenden Blick zuwarf. Ich sagte meinem Bruder, dass wir sicher sein würden, dass die Polizei ihn jetzt ins Gefängnis bringen würde. Ich glaube, ich versuchte auch, mich selbst zu überzeugen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nervös war, aber erleichtert, dass sie ihn gefunden hatten und das Messer, das er bei sich trug, das die Polizisten zeigten. Ich hätte mich fast vor Angst in die Hose gemacht und erkannte, dass wir unglaublich dumm, aber glücklich gewesen waren. Ich bin Hydrologe, was im Grunde bedeutet, dass ich den größten Teil meiner 20er Jahre damit verbracht habe, Wasser zu studieren. Und irgendwie bin ich dabei nicht vor Langeweile verrückt geworden. Spaß beiseite, es ist tatsächlich viel interessanter, als man denken könnte. Und wenn man einen anständigen Abschluss von einer anständigen Universität hat, sind die Jobaussichten ziemlich breit gefächert. Wir arbeiten mit Landwirten zusammen, um sicherzustellen, dass dein Essen wächst, mit Kläranlagen, um sicherzustellen, dass dein Wasser sauber ist, und wir sorgen auch dafür, dass dieses Wasser reichlich und unverschmutzt in dein Zuhause gelangt. Außerdem machen wir Dinge wie die Inspektion von Flussabschnitten, die das Potenzial haben, aufgestaut zu werden. Mit guter Überwachung kann ein Staudamm eine Quelle grüner Energie sein, ohne zu zerstörerisch für die umliegende Flora und Fauna zu sein. Es war eine Überwachungsarbeit, die mich im Sommer 2017 in die Wildnis von Washington führte. Angesichts der Jahreszeit schien es ein ziemlich angenehmer Job zu sein. Oberflächlich betrachtet war es ein gut bezahlter, hochdruckvoller Job, der einen Millionen-Dollar Regierungsvertrag machen oder brechen konnte, aber unter uns gesagt, war es ein bezahlter Wanderurlaub. Ich würde das Gebiet erkunden, das Gesteinsbett bewerten, ein paar Notizen machen. Ich dachte, die ganze Arbeit würde nicht mehr als 5 oder 6 Nächte dauern, also könnte ich mir die Zeit nehmen, die Bezahlung und die Sonne zu genießen. Aber ich hielt nicht einmal 3 durch. Am Nachmittag des 3. Tages flüchtete ich so schnell ich konnte aus dem Wald, mit nichts als meinen Autoschlüsseln, meinem Handy und einem Überlebensmesser. Etwas geschieht in den Wäldern des Colville National Forest, und ich denke, es könnte sehr, sehr schlimm sein. Am 1. Tag kam ich in einem kleinen Ort namens Onion Creek an, einem ruhigen Dorf mit einem Tante-Emma-Laden, wo ich einige letzte Vorräte besorgte. Als ich den Angestellten nach einem guten, ruhigen Platz zum Parken meines Autos fragte, war er so freundlich, mir einen kostenlosen Parkplatz hinter dem Laden anzubieten und sagte mir, er persönlich würde darauf aufpassen, während ich durch die kiefernbewachsenen Hügel wanderte. Die Kiefern erwartete ich, aber die Hügel nicht. Ich mag denken, dass ich ziemlich sportlich bin, aber mein Gott, diese Hügel haben mich erschöpft. Selbst wenn ich im Zickzack ging, um den Anstieg zu verringern, war das Tragen meiner Ausrüstung zum ersten Lager eine Qual. Ich schlief wie ein Stein in dieser ersten Nacht, hatte kaum Energie, um meine Arbeit zu erledigen. Der nächste Morgen war mehr vom Gleichen, brennende Waden und ein schweißnasser Rücken. Aber ich blieb positiv, sagte mir selbst, dass es ein großartiges Training war, obwohl ich glaube, noch nie so erschöpft gewesen zu sein. Das Schlimmste war, wie schlecht ich roch und der Gedanke, dass ich zum Fluss hinuntergehen, mich gründlich waschen und dann, wenn ich zurück ins Lager kam, wieder unglaublich verschwitzt sein würde. Es war wie ein kafkaesker Albtraum basierend auf Hygiene. Ich half mir mit Feuchttüchern in dieser 2. Nacht und versprach mir, mich am 3. Tag richtig zu waschen, was mit der Auffüllung meiner Wasservorräte zusammenfiel. Also wachte ich am Morgen des 3. und letzten Tages mit unerträglichen Kopfschmerzen auf. Ich nahm ein paar Schmerzmittel, zog meine Stiefel an und ging in den Wald, um, ihr wisst schon, mein Geschäft zu erledigen, nur um festzustellen, dass mein Urin die Farbe von Jack Daniels hatte. Ich war ernsthaft dehydriert, hatte meine Wasservorräte vielleicht ein bisschen zu sehr rationiert. Ich beschloss, sofort zum Fluss hinunterzugehen, mein Gewicht in frischem Wasser zu trinken und mich dort gründlich zu waschen. Als ich ankam, trank ich etwas Wasser, zog mich bis auf meine Unterwäsche aus und watete in das flache Wasser. Ich wusste, dass ich meine Unterwäsche im Lager wechseln konnte, also spülte ich mich ab. Aber als ich aufstand und hinausging, würde ich schwören, dass ich etwas am Ufer in der Nähe meiner Kleidung sah. Es sei denn, es war ein sehr isolierter Windstoß. Etwas bewegte sich definitiv zwischen den Bäumen. Ich war ein bisschen verängstigt, aber dass ein paar Hirsche mir beim Waschen zusahen, war nichts, worüber ich mir wirklich Sorgen machen musste. Also schnappte ich einfach meine Sachen, trocknete mich ein bisschen ab und machte mich auf den Rückweg zum Lager. Später an diesem Tag, während ich ging, begann ich, einen schrecklichen Geruch wahrzunehmen. Zuerst dachte ich, es wäre ich, als ob meine Kleidung stank oder ich heimlich von einem Stinktier besprüht worden wäre oder so etwas. Aber je weiter ich ging, desto stärker wurde der Geruch, bis ich buchstäblich darum kämpfte, nicht zu erbrechen. So stark war er. Gerade als ich kurz davor war zu kotzen, schaute ich auf, um an frischere Luft zu kommen, und da war es. Es war ein Fuchs oder ein Kojote, aber in so einem schlechten Zustand, dass ich ihn nicht unterscheiden konnte. Ehrlich gesagt sah es so aus, als hätte ihn jemand gefangen und dann zu Tode geprügelt, bevor er ihn in einen Baum hängte. Der einzige Grund, der mir einfiel, warum jemand das tun würde, wäre, um Füchse von jemandes Farmland zu vertreiben. Brutal, aber effektiv, nehme ich an. Aber nein, ich glaube nicht, dass es in der Nähe eine Farm gab. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich merkte, dass der Fuchs oder Kojote nicht das einzige tote Tier war, das in den Bäumen hing. Ich ging weiter und versuchte, dem Geruch zu entkommen. Es war heiß, also kannst du dir vorstellen, wie schlimm es war, aber egal in welche Richtung oder wie schnell ich ging, ich konnte den Geruch des Todes nicht loswerden. Und wie ich sagte, das lag daran, dass die Toten überall waren. Es kam zu dem Punkt, dass an jedem zweiten Baum etwas hing, in verschiedenen Stadien der Verwesung. Ich sah verrottete Waschbären, Kaninchen, Maulwürfe und Wiese. Ich glaube sogar, ich sah ein halbes Skelett eines Hirsches in einem Baum. Zumindest hoffe ich, dass es nur ein Hirschskelett war. Danach, wie ich am Anfang erwähnte, drehte ich mich im Grunde um und rannte. Ich machte mir nicht die Mühe, mein Zelt oder irgendetwas anderes einzupacken. Ich ging einfach zurück zu meinem Auto in Onion Creek und verschwand. Ich will nicht darüber nachdenken, wie viel Geld ich verloren habe, weil ich diesen Job abgebrochen habe. Ich würde es aufschreiben, wenn ich nicht dachte, dass ich über meine Tastatur kotzen würde. Aber gleichzeitig kann ich mir keinen Geldbetrag vorstellen, der mich dazu bringen würde, dorthin zurückzukehren und zu riskieren, wie eines dieser armen Tiere in den Bäumen zu enden. Im Juli 2013 war ich alleine auf einem Rucksacktrip auf der Olympic-Halbinsel im Bundesstaat Washington unterwegs, mit mehreren Stops im Olympic-Nationalpark. Ein paar Tage später landete ich in Kinole und endete auf einer zufälligen Straße, die an einem wunderschönen Ort am Ufer des Queen Oat River endete. Es war wirklich etwas, das man gesehen haben musste. Es gab eine alte Fußgängerbrücke, die den Fluss überquerte und aussah, als wäre sie direkt aus Herr der Ringe entsprungen. Da es Juli war, war es draußen sehr heiß. Und da war ich ganz allein, mit all diesem frischen, sauberen und kalten Wasser vor mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich seit vielleicht 4 oder 5 Tagen nicht mehr richtig gewaschen, also fühlte ich mich nicht gerade in Topform. Ihr könnt wahrscheinlich erraten, was als nächstes passierte. Ich fuhr mein Auto bis zum Ende der Sackgasse, drehte es um, falls ich schnell von dort weg musste, und stieg dann mit einem Handtuch in der Hand einen Damm hinunter zum Wasser. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Badeanzug dabei, aber ich sagte mir, dass ich in Zukunft einen kaufen würde und dachte, dass ein schnelles Bad in Unterwäsche mich sauber machen würde, ohne mich zu sehr zu entblößen. Es klingt seltsam, wenn man bedenkt, wie tief ich im Wald war. Es schien, als wäre ich völlig allein. Aber, und das ist wichtig, es schien nur so, als wäre ich allein, denn in Wirklichkeit war ich es nicht. Wisst ihr, wie die Leute über dieses Gefühl sprechen, beobachtet zu werden? Es klingt wie ein Klischee, oder? Als ob es davon abhängt, wie paranoid jemand ist. Nun, ich bin überhaupt nicht paranoid und ich würde sogar sagen, dass ich ein bisschen exhibitionistisch veranlagt bin. Ich habe Freunde, die lieber für ein Hotelzimmer bezahlen würden, nur um das Badezimmer zu benutzen. Deshalb war ich alleine auf Rucksacktour. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich unbedingt beobachtet wurde, sondern mir wurde eher klar, dass das, was ich tat, eine schlechte Idee war. Ich konnte zunächst nicht verstehen, warum. Es ist ja nicht so, als ob weiße Haie den Kino hochschwimmen würden. Aber am Ende fühlte ich mich einfach zu entblößt, zu verletzlich. Ich versuchte mir selbst zu sagen, dass ich irrational war, aber ich konnte dieses Gefühl nicht abschütteln. Also, nach nur ein paar Minuten des Abreibens, stieg ich aus dem Fluss und ging zu dem Ort, an dem ich meine Kleidung und mein Handtuch gelassen hatte. Während ich den Damm hinaufstieg, bedenkt, dass ich den Rücken zur anderen Flussseite hatte, und da ich in meiner Unterwäsche und mit dem Handtuch war, fühlte ich mich sicher. Aber gerade als dieses Gefühl der Entblößung und Verletzlichkeit zu verschwinden begann, sah ich etwas am gegenüberliegenden Ufer. Ehrlich gesagt dachte ich zuerst, es wäre ein Bär oder so etwas, aber ich realisierte schnell, dass ein Bär das geringste meiner Probleme in diesem Moment war. Auf der gegenüberliegenden Flussseite, ein Stück weiter oben als ich, stand ein Mann. Es sah so aus, als wäre jedes Kleidungsstück, das er trug, handgenäht und aus Tierfellen gemacht. Seine Haare sahen aus wie Dreadlocks, aber später bemerkte ich, dass einige Strähnen um Zweige geflochten zu sein schienen. Er sah aus wie ein echter Bergmann. Ich erinnere mich, dass mir die Haare zu Berge standen, als ich Jahre später meinen Freund dabei beobachtete, wie er dieses dumme Cowboy-Spiel spielte. Er war besessen davon, Kleidung aus Tieren herzustellen, und eines seiner Outfits sah fast genauso aus wie mein Voyeur. Nur, dass Voyeure lästig sind, während ich wusste, dass dieser Typ andere Absichten hatte. Nachdem wir uns einen Moment lang angestarrt hatten, beide überrascht, uns getroffen zu haben, ging der Mann direkt auf die alte, wackelige Brücke zu. Zuerst ließ mich das so fühlen, als würde ich gleich kotzen. Ich betete, dass das Schlimmste, was passieren würde, wäre, dass er schreien würde, »Zieh dir etwas an!« oder so etwas. Aber die Tatsache, dass er die Distanz verringern wollte, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Offensichtlich hatte er keine guten Absichten. Ich handelte sofort und griff nach meinen Autoschlüsseln, meiner Kleidung und meinen Schuhen, aber sie verfingen sich in einigen Brombeersträuchern. Ich traf die Entscheidung, in einem Bruchteil einer Sekunde meine Kleidung zurückzulassen und mit meinem Leben davonzulaufen. Als ich aus den Brombeersträuchern herauskam, konnte ich sehen, dass er schnell über die Brücke auf mich zukam. Ich erreichte mein Auto, riss die Tür gerade auf, als er ankam. Ich verriegelte die Türen, während er auf die Motorhaube meines Autos schlug und nonverbal schrie und knurrte. In dem Moment, als er von der Fahrertür wegtrat, trat ich aufs Gas und fuhr so schnell ich konnte davon. Ich schaute zurück und er verfolgte mich. Er musste mindestens eine Meile hinter meinem Auto hergerannt sein, bis er aus meiner Sicht verschwand. Ich blutete überall, weil ich fast nackt durch die Brombeersträucher gerannt war, und ich war nass, nackt, zitternd und weinend. Wenn ich nur ein paar Sekunden länger gezögert hätte, glaube ich nicht, dass ich lebendig entkommen wäre. Selbst jetzt, so viele Jahre später, während ich diese Geschichte schreibe, beginne ich zu zittern. Ich fühlte mich, als würde ich gejagt werden. Das ist die einzige Art, wie ich es beschreiben kann. Ich werde niemals, niemals wieder in dieses Gebiet zurückkehren. Seitdem nehme ich immer einen Wanderpartner mit, wenn ich mich in den Wald wage. Dieser Tag wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Ich hatte viele Jahre Therapie, und diese Erfahrung ist immer noch so lebendig wie an dem Tag, an dem sie passiert ist.